Liebe Brüder und Schwestern, wir hören zunächst einmal den letzten Teil der sogenannten Abschiedsreden Jesu. Es geht über drei Kapitel, das im Johannesevangelium 15. und 16. und heute aus dem 17. Kapitel, in denen Jesus zum einen spricht zu uns, zu seinen Aposteln, zu seiner Kirche damit, und dann ein großer Anteil dieser Abschiedsreden, die eigentlich ein Gebet sind, und zwar für uns. Der Herr, der für uns betet, ganz ähnlich wie nachher im Hochgebet, wo Jesus durch den Mund des Priesters zum Vater beten wird. Dieses Gebet wird dann zusammengefasst in der Geste, wenn Leib und Blut Christi, Kelch und Schale hochgehoben werden, als wenn wir damit nicht nur als wenn, sondern womit wir sagen wollen, dass Jesus selbst zum Vater geht und all unsere Gebete, all unsere Bitten und Anliegen mit uns gemeinsam vor seinen Vater bringt. Heute bei den Abschiedsreden hören wir, vielleicht ein wenig erstaunt, was denn das Eigentliche ist, was er uns geben will. Denn du hast ihm, das heißt dem Menschensohn, er spricht über sich selbst, Jesus, alle Macht über die Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Jesus möchte als erstes uns sein ewiges Leben schenken. Und das ist nicht nur eine Fortsetzung von Leben, das einfach nicht aufhört, sondern das ist unendliche Lebendigkeit. Das heißt, unendliches Leben in der Fülle bei Gott, dem Vater. Wenn wir in dieser Welt leben, und das tun wir ja alle, dann bringen wir oftmals unsere Bitten vor Gott, aber nicht allzu oft die um das ewige Leben. Im Hochgebet ist es nach den Einsetzungen, nach den Wandlungsworten, ist es eine der ganz zentralen Anliegen, die die Kirche mit Jesus vor Gott bringt. Das ewige Leben. Und so lohnt es sich, wie mir scheint, heute an diesem Sonntag ein wenig darauf zu schauen. Zumal wir ja diesen Text hören, nach dem Fest Christi Himmelfahrt, wo die Jünger ihn weggehen haben sehen, und vor dem Fest von Pfingsten, wo die Jünger mit einer Gabe, mit der Gabe des Heiligen Geistes beschenkt worden sind, in einer Weise, die sie sich vorher überhaupt nicht vorstellen konnten, um die sie gebetet haben, sich aber gar nicht recht vorstellen konnten, um was sie denn da beten. Und so haben wir in der ersten Lesung gehört, wie sie dort zusammen sind und beten, die Apostel. Und dann heißt es weiter, die Namen der Apostel wurden aufgeführt, sie verharrten dort einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen. Das sind vor allem Maria von Magdala und noch ein paar andere, mit der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Eine ganze Menge also, die dort diesem Auftrag Jesu gefolgt waren, in der Stadt zu bleiben, wie Jesus gesagt hat, in der heiligen Stadt Jerusalem, und dort zu beten. Das ist doch etwas Erstaunliches. Das sagt er nicht jedem oder das sagt er nicht zu jeder Zeit. Später wird er den Aposteln ganz anderes sagen. Er wird sie hinausschicken in alle Enden der damals bekannten Welt. Aber da sagt er ihnen, geht in die Stadt und betet. Wir müssen uns ein wenig vorstellen, wie es wohl in den Herzen der Apostel ausgeschaut hat. Sie waren immer noch wohl wie traumatisiert von dem Tod Jesu. Trotz der 40 Tage hindurch, die er ihnen erschienen war, waren sie immer noch voller Angst, waren sie immer noch wie gelähmt, hatten sich eingesperrt, haben sich nicht getraut, nach außen hinzutreten, geschweige denn von Jesus zu erzählen, ihn zu verkünden. Und dann, sozusagen als Spitze von all dem, sehen sie ihn an Christi Himmelfahrt, wie er in den Himmel auffährt. Und wie müssen sie sich gefühlt haben? Ich denke mir, wir können sie einmal fragen, wenn wir sie dann endgültig sehen im Himmel, ich denke mir, sie müssen sich noch einmal ganz verlassen empfunden haben. Zuerst war er gestorben, dann war er doch wieder da und jetzt ist er in den Himmel aufgefahren. Sie haben ihn gehen lassen müssen. Und gleichzeitig verheißt er ihnen, dass sie beten sollen, weil er einen anderen Beistand, er meint den Geist, den Heiligen Geist, ihnen schicken will. Und er wird ja auch an Pfingsten sie verwandeln in einer Weise, die eben unvorstellbar für sie gewesen sein muss. Dieses Gebet aber, diese 9 Tage, diese Urnovene, in der sie dort zusammengekommen sind, in der Stadt Jerusalem, wird wohl auch eine Zeit der Trauer gewesen sein, des Loslassens. Und manche von uns kennen das, viele von uns, die meisten wohl, wie schwer es fällt, jemanden, den man liebt, gehen lassen zu müssen. Das geht nicht einfach so, dass man sagt, nun, der Herrgott hat es gewollt, dann ist es halt so. Das macht das Herz schwer, weil wir lieben. Und auch das Herz Jesu war schwer, als der Lazarus hat sterben sehen. Er weinte, war zuerst erschüttert. Nicht in der Bibel aufgeschrieben, aber wir dürfen es uns denken, ebenfalls muss Jesus zutiefst traurig und erschüttert gewesen sein, als Josef, sein Ziehvater, gestorben ist, der offensichtlich bei seinem Tod nicht mehr gelebt hat. Sonst hätte er ja auch seine Mutter nicht jemand anderem anvertrauen dürfen und müssen. Jesus weiß darum, wie schwer das ist. Er weiß darum und ist mit uns, wenn wir jemanden gehen lassen müssen. Fritzi, bei dir ist es auch so, gell? Du hast deine Schwägerin jetzt gehen lassen müssen und es fällt dir ganz schwer, gell? Da fühlt man sich verlassen, allein. Da hat man nicht mehr den bei sich, bei dem man zu Hause ist. Und da dürfen wir trauern. Aber, wie Paulus einmal sagt, wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir trauern sehr wohl, aber mitten in der Trauer ist eine Hoffnung, dass es gut wird. Und was dort gut wird, ist so gut, dass diese Welt allein es nicht fassen kann. Es ist das Leben beim Vater, das Leben mit Jesus. Und so sagt Jesus auch, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Dich erkennen, Gott zu erkennen, meint nicht nur etwas verstehen, wie man zum Beispiel eine mathematische Gleichung versteht, sondern das Wort erkennen, in der Bibel, im Neuen Testament in Griechisch, aber eigentlich ursprünglich in Hebräisch wohl gesprochen, das Wort erkennen im Hebräischen ist dasselbe Wort wie lieben. Jemanden erkennen, wirklich erkennen, kann man nur, wenn man ihn liebt. Und wenn man jemanden wirklich liebt, dann erkennt man ihn viel besser, viel tiefer als sonst irgendwie anders. Erkennen und lieben, kennen, erkennen und lieben, gehören zusammen. Und so sagt Jesus uns, dass der Himmel ist, dass wir Gott erkennen, dass wir ganz begreifen, wie sehr er uns liebt. Ganz begreifen auch, was denn das innerste Geheimnis Jesu war, dass er immer schon in dieser Liebe geborgen war. Denken Sie an die Momente, wo beschrieben ist, dass er nachts auf den Berg gegangen ist, um in dieser Liebe zu sein, bei seinem Vater. Und diese Liebe wollen wir Jesus gönnen, der heimgekehrt ist an Christi Himmelfahrt. Wie wir an Christi Himmelfahrt bedacht haben, nicht nur um seiner selbst willen, sondern auch um uns den Weg zu bahnen, weil er ja nicht nur den Vater, sondern uns alle liebt. Und deswegen ist er auch ausgetreten aus dem Himmel heraus in die Welt, um uns alle dort hineinzuführen, in diesen Himmel. Liebe Brüder und Schwestern, es lohnt sich, zumindest einige Male im Jahr, aufgrund der Texte des Evangeliums, ein wenig diesen Blick in den Himmel zu tun. Wer von uns darunter leidet, dass ein Mensch von uns gegangen ist, ein Mensch gestorben ist, der tut diesen Blick noch einmal in ganz anderer Weise. Vielleicht sogar nach einiger Zeit mit der Erfahrung, dass etwas von uns, nämlich dieser geliebte Mensch, dass etwas von uns schon ganz im Himmel zu Hause ist. Als wenn wir dadurch noch tiefer wüssten, dass das Leben von Himmel und Erde vereint ist in Jesus. Und so dürfen wir diesen Blick auf den Himmel tun. Den Blick, den Jesus ohne Unterlass getan hat, an dem er uns in diesem seinem Gebet ein wenig teilnehmen lässt, den Blick zum Vater im Himmel. Und dann wird dieser Blick zum Vater im Himmel uns nicht hindern, in dieser Welt zu sein. Oh nein. Er wird uns helfen, diese Welt anders zu sehen. Jesus sagt für uns vielleicht ein wenig erstaunliche Worte. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Hier klingt es so, als wenn Jesus die Welt missachtet, denn er sagt ja scheinbar, nicht für die Welt bitte ich. Damit meint er aber nicht, dass das, was er selbst ja geschaffen hat, die Welt, schlecht wäre. Nein. Aber er bittet nicht, dass die Welt in sich genügt. Und auch nicht, dass die Welt uns genügt. Das letzte und tiefste Ziel Jesu ist nicht, dass in dieser Welt einfach alle Schwierigkeiten ausgeräumt sind. So sehr er das wünscht, mehr als wir alle, leidet Jesus unter dem Leid in dieser Welt. Und doch noch mehr und noch inniger wünscht er sich, dass wir durch all das hindurch zu ihm finden. Und zu ihm finden heißt zum einen ihn erkennen, so wie er sich uns offenbaren kann. Und das hat er bei uns, bei den meisten von uns getan, ich denke durch unsere Eltern, durch die Großeltern, durch die Priester, die Pfarrer, die Religionslehrer und für andere Menschen, die uns Jesus selbst nahegebracht haben, dass wir zu ahnen und zu glauben begonnen haben, ja, ich bin geborgen in ihm. Andere Menschen haben nicht solche, wie wir sie hatten, die uns gesagt haben, dass er da ist, dass es wirklich so ist, dass wir von Ewigkeit her geliebt sind. Und die das nicht gehört haben, die suchen und hören in ihrem Herzen doch diesen einen Geist Gottes, der ihnen hilft, das Gute zu wählen. Und so ist der Geist Gottes bei uns in, ich möchte sagen, sehr privilegierterweise am Werk gewesen. Wir wissen, dass wir geliebt sind. Wer es nicht weiß, und da gibt es viele in dieser Welt, der ahnt es vielleicht, der hofft es und erkennt die Spur dieser Liebe Gottes, vor allem dann, wenn er selbst liebt. Und so sehen wir staunend, wie viele Menschen Gutes tun in dieser Welt, oft ganz leise. Das Gute ist meistens leiser als das Schlechte, aber es ist nicht unwirksamer, es ist stärker. Und wir sehen bei den Glaubenden und bei denen, die nicht glauben können, dass der Geist Gottes wirkt und wirkt und eine Hoffnung schenkt, die eigentlich weiter ist als das, was in dieser Welt uns geschenkt sein kann. Wir als Glaubende wissen, dass Gott uns umfängt. Wir wissen, dass er uns bei der Hand hält. Freilich, dieses Glaubenswissen mag auch manches Mal ein wenig in Frage gestellt sein, auch erschüttert sein. Und doch, er selbst sorgt ja dafür, dass wir seine Hand nicht verlieren und dass der Glaube immer tiefer wird, dass er uns hält. Und so schauen wir jetzt in diesen Tagen nach Christi Himmelfahrt ein wenig verwirrt vielleicht sogar mit den Aposteln in den Himmel hinauf und hören, wie der Engel den Aposteln noch am Tag der Himmelfahrt Christi gesagt hat, sie sollen in die Welt schauen. Und da sind sie nun, die Apostel, in ihrer Verwirrung und tun, was der Herr gesagt hat. Sie beten um den Geist Gottes, zusammen mit den Frauen und mit Maria, seiner Mutter, die wohl mehr gewusst hat. Denn der Geist Gottes war über sie in ganz besonderer Weise gekommen, als sie Jesus empfangen hatte. Und so beten sie und werden in wenigen Tagen schon am Pfingstfest vollkommen anders über all das denken, was sie jetzt anschauen und betrachten und erwägen. Sie werden vollkommen anders denken, weil der Geist selbst sie tröstet, ihnen eine Hoffnung gibt für die Zukunft jedes Menschen. Für die Zukunft jenes Menschen, die eben nicht aus der Welt kommt, sondern von Gott kommt. Und so glaube ich, dass diese Zeit, diese Novene bis Pfingsten, für uns auch eine Zeit ist, in der wir durchaus manches Mal vielleicht ein wenig verwirrt sein können, angesichts des Leids, das wir tragen, angesichts auch des Leides, das andere Menschen tragen, durch die Bosheit anderer Menschen verursacht in den meisten Fällen. Wir dürfen ein wenig auch verwirrt sein. Aber der Herr selbst wird uns zeigen, dass er bei uns ist und dass er alles und jeden zum Guten führen will. Das Gute ist, so sagt der Herr hier heute uns, letztgültig das ewige Leben bei Gott, wo er uns, seine Kinder, alle versammelt haben will. Keines soll fehlen. Was wäre das für eine Tragik für den Herrn, wenn er auf eines seiner Kinder verzichten müsste? Er, der liebt wie keiner sonst, würde leiden wie keiner sonst. Und so ringt und kämpft er. Es ist kein Spaziergang in der Welt, das wissen wir, das sehen wir. Aber entmutigt sein brauchen wir nicht, denn der Herr ist mit uns und er bahnt den Weg durch all das hindurch in den Himmel. In der zweiten Lesung haben wir auch vom Kreuz reden hören, von dem der Herr sagt, dass es auch dazugehört zum Leben. Nicht als ein Fatalismus, sondern als etwas, das auch ist im Leben, das Leid, bei dem er aber ganz bei uns sein will. Und so wollen wir heute für alle beten, die leiden, die ringen mit der Welt, die sich fragen, wie denn das weitergehen kann im eigenen Leben, im Leben von anderen, im Leben der Welt überhaupt. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns seinen Geist schenkt, den Geist, der uns Zuversicht gibt, die, ich möchte sagen, geradezu verrückt ist, weil sie nicht gegründet ist auf eine Logik der Welt, auf eine Strategie, auf eine Macht, sei es militärische Macht, sei es andere Strategien, sondern die letztlich so verrückt ist zu glauben, dass Gott selbst jedes Herz bekehren möchte, hinwenden möchte zu ihm. Und das ist der Sieg, den der Herr erringen möchte. Nicht die Vernichtung der Bösen, sondern die Bekehrung eines jeden von uns. Diese Bekehrung heißt Hinwendung zum Herrn. Und das wollen wir jetzt tun. Wir, die wir in dieser Welt sind, auch beten für die, die schon hinübergegangen sind, den Herrn bitten, dass er uns erfüllt und trägt, dass er unseren Blick und unsere Perspektive weitet auf die Ewigkeit und uns so noch einmal mehr hilft, in dieser Welt voller Hoffnung das Gute zu wirken. Amen.